Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken will bei der Verteilung der Gerichte in SH einiges umkrempeln. Ihre geplante Gerichtsreform ist aber nicht unumstritten, vorsichtig ausgedrückt. Warum das so ist und worum es dabei eigentlich geht, das erfahrt ihr heute in unserem Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 18. Oktober. Ich bin Jan-Melchior Bonacker und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Nach Schockanruf. Ehepaar aus Husum um 100.000 Euro betrogen. Kleine Sensation. Die Scheuer-Haselmaus lebt auf Grünbrücke über Autobahnen in SH. Und Fußball-Länderspielpause vorbei. Was für die Nordvereine jetzt ansteht. Aber jetzt schauen wir erstmal auf unseren Schwerpunkt.
Heute im Fokus.
Mit ihrer geplanten Gerichtsreform hat sich Schleswig-Holsteins Justizministerin Kerstin von der Decken bei vielen Beschäftigten der Justizbehörden im Land eher unbeliebt gemacht. Politisch protestiert vor allem die Basis der Grünen gegen die Pläne der CDU-Ministerin. Aber was ist denn überhaupt Inhalt dieser Gerichtsreform? Unser Experte für Kriminalität und Rechtsprechung, Eckart Gehm, weiß mehr. Hallo Eckart, dann lass mal hören, worum geht es denn da eigentlich genau?
Schleswig-Holstein muss sparen und das trifft auch die Justiz. Zwar hat Ministerin Kerstin von der Decken bei den Haushaltsverhandlungen noch 25 dringend benötigte Stellen für die Staatsanwaltschaft herausschlagen können, gespart werden soll nun aber bei den neuen Arbeits- und Sozialgerichten durch Zusammenlegung an einen Standort. Außerdem soll geprüft werden, wie viele Amtsgerichte zusammengelegt werden können. In 7 Kreisen gibt es nämlich gleich 2 davon.
Das klingt doch im Prinzip erstmal ganz logisch. Warum ist das denn dann so umstritten?
Umstritten ist die Reform, weil sie den Mitarbeitern der Gerichte einiges abverlangt. Der Schleswig-Holsteinische Richterverband spricht von einem nie dagewesenen Eingriff in die Lebensführung. Die neue Richtervereinigung ist überzeugt, dass viele Mitarbeiter nicht mitgehen werden und es zu Fachkräftemangel am neuen Standort kommen wird, was Verfahren verzögern könnte. Und natürlich werden auch die Wege für die Bürger weiter, wenn die Sozial- und Arbeitsgerichte nicht mehr vor Ort sind.
Nun, diese Proteste aus der Richterschaft machen das Vorhaben der Ministerin vermutlich nicht gerade einfacher. Warum hält sie denn trotzdem daran fest?
Kerstin von der Decken hat klargemacht, dass sie die Gerichtsreform umsetzen will, um so bis 2040 63 Millionen Euro einzusparen. Unter anderem durch den Verkauf von Gerichtsgebäuden, eingesparte Mieten und eingesparte Renovierungskosten. Wichtig ist ihr auch, dass an einem zentralen Standort Synergieeffekte entstehen, zum Beispiel beim Personal. Sie macht aber deutlich, dass es einen offenen Dialog noch geben soll über die Zahl der Amtsgerichte, die zusammengelegt werden soll.
Das war Eckart Gehm aus unserer SH-Redaktion. In den Shownotes findet ihr gleich mehrere Artikel zur geplanten Gerichtsreform zum Nachlesen. Um Schockanrufe ging es ja bereits häufiger in Guten Morgen SH. Aktuell wird ein Betrüger gesucht, der ein Rentner-Ehepaar in Husum um 100.000 Euro gebracht hat. Ein angeblicher Sohn meldete sich da am Telefon und bat um Hilfe. Direkt an der Haustür händigte das Ehepaar schließlich dem Betrüger sein Hab und Gut aus. Immer wieder warnt die Polizei vor solchen Schockanrufen und dem sogenannten Enkeltrick, auch in Husum. Trotzdem fallen immer wieder Menschen darauf herein. Meine Kollegin Jonna Lausen hat sich mit dem Thema beschäftigt. Jetzt mal ganz blöd gefragt, wie läuft denn sowas eigentlich ab, Jonna?
Hallo Melchior. Man muss sich das so vorstellen, da ruft eine Person an, die schreit und weint am Telefon. Und die Menschen sind natürlich dann sofort im Schock und fragen auch, ja, wer ist denn da, wer ist denn da? Ganz häufig geben sie dann auch schon die ersten Informationen preis, sagen, bist du das? Ich sage jetzt mal beispielhaft Caroline, das natürlich den Betrügern hilft. Dann geben sie eben auch ganz schnell an die zweite Person ab, das ist dann ja der angebliche Polizist. Und der textet die dann wirklich in Beamtendeutsch zu mit Phrasen. Und weil sie eben schon so unter Schock sind und irgendwie dann nur noch hören, okay, mein Enkelkind kann jetzt schnellstmöglich verhaftet werden, dann reagieren sie so wirklich nur noch.
Ganz besonders häufig werden ja Senioren als Opfer von den Betrügern auserkoren. Aber wie finden die eigentlich ihre potenziellen Opfer?
Genau, Rentner sind häufig noch ganz klassisch im Telefonbuch vertreten. Das heißt, sie gucken wirklich nach Vornamen. Also es gibt ja sozusagen bestimmte Vornamen, die schon darauf hinweisen, dass es Rentner sind. Aber auch die Telefonnummern. Das heißt, die haben ganz häufig noch zwischen 3- und 6-stellige Telefonnummern. Auch da wissen die Betrüger dann direkt, okay, da können wir anrufen, sind vermutlich Rentner.
Und was rät die Polizei, um sich gegen diese Betrüger zu wappnen?
Ja, als Tipp sagt die Polizei natürlich als erstes immer misstrauisch sein, wenn Unbekannte anrufen, vor allem auch, wenn sie weinen und schreien, vielleicht am besten auch direkt gleich auflegen. Die Polizeisprecherin sagte eben auch, es ist ja total absurd, wenn ein Verkehrsunfall geschehen ist, dann wird nicht direkt irgendjemand inhaftiert. So etwas gibt es in Deutschland gar nicht. Das heißt, sich auch irgendwie auf diese Drohung gar nicht einlassen. Immer alles hinterfragen, möglichst schnell auflegen, sofort die Polizei informieren und eben auch Nachbarn und Angehörige informieren. Und ja, die Polizei versucht halt aufzuklären und sagt eben auch, appelliert eben auch an Jüngere, ne, an Enkel und Kinder, sprecht mit euren Eltern drüber, sag Oma und Opa, ich würde das nie machen, geh auf keinen Fall drauf ein, leg erstmal auf und ruf mich an und guck, ob du es wirklich bist. Ne? Also wirklich sensibilisieren.
Das war Jonna Lausen aus Husum. Danke, Jonna. Den Artikel zum Fall findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ihr mehr über diese Tricks erfahren wollt, dann kann ich euch unseren Podcast Miese Maschen empfehlen. Den findet ihr in unserer Audiothek und auch in der SAZ Hörbar-App. Was noch in Schleswig-Holstein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt.
Weitere News aus Schleswig-Holstein.
In Schleswig-Holstein ist der Nachweis von Haselmäusen auf einer Grünbrücke über die Autobahn geglückt. Dies sei eine kleine Sensation, teilte die Stiftung Naturschutz mit. Bislang traute sich das störungssensible und in Schleswig-Holstein seltene Tier höchstens in die Nähe des 2008 vollendeten Bauwerks. Im Tierreich gilt die Haselmaus nämlich als echte Diva. Meine Kollegin Kirsten empfiehlt übrigens, euch mal die Mäuse auf Bildern anzugucken. Zitat: wahnsinnig putzig. Nun, wo sie recht hat, hat sie recht.
Ausblick.
Die Länderspielpause im Fußball ist vorbei. Viele werden sagen, endlich. Und auch für die Nordclubs geht es am Wochenende wieder los. Mein Kollege Sascha Sievers weiß, was für Holstein, St. Pauli und den HSV auf dem Programm steht. Moin Sascha, wer hat denn die schwerste Aufgabe vor der Brust?
Definitiv der FC St. Pauli, auch wenn der Aufsteiger am Freitagabend nur beim Tabellensiebten ran muss. Borussia Dortmund hat allerdings seit 20 Jahren kein Freitagabend-Heimspiel mehr verloren. Dass ausgerechnet die Hamburger dem BVB nach 38 Partien die erste Niederlage beibringen, ist zwar schwer vorstellbar, irgendwann aber wird es soweit sein, dass diese Superserie reißt. Holstein hat am Sonntag um 15.30 Uhr den 1. FC Union Berlin zu Gast, den aktuellen Tabellensechsten, der zuletzt mit einem überraschenden 2:1-Sieg über Borussia Dortmund hat er aufhorchen lassen. Einem Mitkonkurrenten im Aufstiegsrennen die erste Saisonniederlage überhaupt beizubringen, darauf hofft derweil am Sonntag in der zweiten Liga der HSV. Ab 13.30 Uhr ist der 1. FC Magdeburg im Volksparkstadion zu Gast. Es wartet also ein spannender Freitagabend und ein ebenso spannender Sonntag auf alle Fußballfans aus dem Norden.
Das war mein Kollege Sascha Sievers aus unserer Sportredaktion. Danke Sascha. Alles Wichtige rund um den HSV, St. Pauli und Holstein Kiel lest übrigens in unseren Vereins-Newslettern. Die findet ihr auf saz.de/newsletter. Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag, den 21. Oktober um 5.30 Uhr. Alle Themen gibt es auch auf saz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf saz.de/newspodcast gehen. So, und jetzt habt einen guten Start in den Tag und natürlich ein schönes Wochenende.